Bayern 1 am Vormittag mit Alexandra Augustin.
Und hier geht es weiter mit Musik. Einige große Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts würden heuer ihren 100. Geburtstag feiern. Ingeborg Bachmann, deren Leben und Schaffen derzeit in Ö1 intensiv beleuchtet wird, und außerdem Hans-Werner Henze. Über viele Jahre haben die beiden ein eng menschliches und künstlerisches Verhältnis gepflegt. Henze war einer der großen Unangepassten, der Vielseitigen in der Musik. Von der Oper bis zur politischen Musik, von der lyrischen Miniatur bis zur riesenhaften Symphonie reicht sein Schaffen. Lukas Haselböck nimmt sie jetzt mit auf eine Reise hindurch durch sein Schaffen.
Ausgewählt.
Zu Beginn unserer heutigen Sendung versetzen wir uns in die Jahre 1949-50, in die Nachkriegszeit also, in musikalischer Hinsicht eine Zeit des Umsturzes. Die serielle Musik kündigte sich bereits an, eine Musik, in der möglichst alle Spuren der Tradition getilgt wurden. Ein gutes Beispiel ist Olivier Messiaens Klavieretüde «Mode de valeur et d'intensité». Hören wir einmal hinein in dieses kurze, aber für die Avantgarde der 50er Jahre wegweisende Stück. Sie hörten Yvonne Loriot mit dem Beginn von Olivier Messiaens serieller Etüde «Mode de valeur et d'intensité», komponiert 1949, ein zur damaligen Zeit völlig neuartiges Musikstück. Hans-Werner Henze, der gestern, also am 1. Juli, seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, war damals 23 Jahre alt. Den Neuerungen und Umbrüchen, die sich in jenen Jahren ereigneten, hat er sich nicht verschlossen. Zur gleichen Zeit, also 1949, hatte er in Darmstadt und Paris beim französischen Komponisten und Theoretiker René Leibowitz die Zwölftonmusik studiert. Eine Technik, die in den Kriegsjahren teilweise in Vergessenheit geraten war. Aber auch die Liebe zur Tradition hat ihn nie losgelassen. So komponierte er in den 50er Jahren zum Beispiel Symphonien. Für die seriellen Komponisten Boulez, Stockhausen und Nono wäre das undenkbar gewesen. Die Zwölftontechnik verband er mit den Formen der Klassik und Romantik, nicht als Stilkopie, sondern als eigenständige Weiterentwicklung. Dazu sagte er Folgendes: Alte Formen scheinen mir, so könnte ich sagen, wie klassische Schönheitsideale. Nicht mehr erreichbar, aber doch in großer Ferne sichtbar. Erinnerung belebend wie Träume, aber der Weg zu ihnen ist von größtem Dunkel des Zeitalters erfüllt. Der Weg zu ihnen ist das Schwerste und das Unmöglichste. Mir erscheint er als die einzige Narretei, für die es sich lohnt zu leben. Hören wir jetzt ein Ergebnis dieses Ringens um die musikalische Form. Den ersten Satz aus Henzes 1949 und 50 entstandener dritter Symphonie mit dem Titel Anrufung von Apoll. Der erste Satz mit dem Titel Anrufung von Apoll aus Hans-Werner Henzes dritter Symphonie mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung des Komponisten. Eine helle, klanglich faszinierende Musik mit einem großen dramaturgischen Bogen. Instrumentale Gattungen wie Symphonie und Streichquartett waren für Henze also wichtig, aber ganz besonders im Zentrum standen die Oper und die Vokalmusik generell. Seine tiefe Affinität zu Literatur und Sprache hat ihn geprägt. Und er arbeitete mit herausragenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammen. Mit der gleichaltrigen Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger oder W. H. Auden, der in der Nachkriegszeit übrigens im niederösterreichischen Kirchstetten lebte. Auch Lyrik war für ihn also zentral. Und jetzt gleich hören wir dazu ein Beispiel. Zwei kurze Sätze aus seiner Kammermusik 1958 für Tenor, Gitarre und 8 Soloinstrumente. Sie basiert auf Friedrich Hölderlins Hymne »In lieblicher Bläue«. Hölderlin beschäftigt sich dort mit großen Themen, mit Schönheit, mit Gott und dem menschlichen Maß. Und es ist beeindruckend, wie Henze die teilweise kristallin reinen, teilweise expressiven Farben des Gedichts in Klang überträgt. Unmittelbar aufeinanderfolgend hören wir jetzt ein instrumentales Zwischenspiel der Gitarre und noch davor den Schluss des zweiten Satzes für Singstimme und Gitarre. Der Text lautet: Die Fenster daraus in Glockentönen sind wie Tore an Schönheit, nämlich weil noch der Natur sind diese Tore, haben diese die Ähnlichkeit von Bäumen des Walds. Reinheit aber ist auch Schönheit.
Schönheit.
Sie hörten den Schluss des zweiten Satzes aus Hans-Werner Henzes Kammermusik 58, interpretiert von Erling Möldrup Gitarre und Bodil Gömoos Sopran. Ein Ausschnitt aus einem Konzert beim Festival Aspekte Salzburg 1980. Und danach den dritten Satz, ein instrumentales Zwischenspiel mit dem Gitarristen Barna Kovacs. Sprache ist also für Henze entscheidend, aber nicht nur für seine Textvertonungen. Auch instrumentaler Klang wird quasi vokal zur Sprache gebracht. Dazu sagte er bei einem Vortrag: Sprache und Musik sind zwei nebeneinander bestehende Dinge, die oft miteinander in Beziehung gebracht werden. Diese Beziehung hat vielfache Formen. Manchmal überfällt Musik die Sprache stürmisch, vernichtet sie in ihrer Umarmung. Oder die Sprache will die Musik überfallen. Beide können einander erniedrigen, aber auch erhöhen. Es ist ein Phänomen so alt wie die Musik selber. Es geht ihm also um eine innere Verbindung von Musik und Sprache, unter anderem auch deshalb, weil er ein politisch engagierter Komponist war. Er war der Kommunistischen Partei Italiens beigetreten, die damals einflussreich war, und damit sorgte er immer wieder für Schlagzeilen, zum Beispiel als er 1969 in Kuba die Uraufführung seiner 6. Symphonie dirigierte. In dieser Lebensphase schrieb er auch sein zweites Violinkonzert mit einer, für ein Violinkonzert überraschenden, beinahe schon exzentrischen Besetzung. Sologeiger, Tonband, Bassbariton und 33 Instrumentalisten. Grundlage ist ein Gedicht von Hans Magnus Enzensberger, in dem sich dieser mit den Thesen des Mathematikers Kurt Gödel beschäftigte. Aber nicht nur das. Auch Baron Münchhausen kommt zur Sprache. Jener Baron also, der sich sprichwörtlich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Gödel und Münchhausen, was haben die miteinander zu tun? Wir hören es zu Beginn des ersten Satzes. Münchhausens Theorem Pferd, Sumpf und Schopf ist bezaubernd. Aber vergiss nicht, Münchhausen war ein Lügner. Gödels Theorem wirkt auf den ersten Blick etwas unscheinbar. Doch bedenk, Gödel hat recht.
Seems that first sight to be right. Don't forget.
Das war der erste Satz, die Präsentation aus Henzes zweitem Violinkonzert, gespielt vom Geiger Brandon Langbein und der London Sinfonietta unter der Leitung des Komponisten. Vielleicht fragen Sie sich zu Recht, das soll ein Violinkonzert sein? Man hört die Geige ja gar nicht. Und tatsächlich, der Geiger setzt zwar dreimal an, spielt dann aber nicht. Stattdessen hören wir überraschend Klavierklänge, und zwar einen Walzer. Darin ist eine subtile Gesellschaftskritik verpackt. Das Bürgertum spielt galante Walzer, anstatt den Sumpf des Systems zu beseitigen. Der Titel des zweiten Satzes ist Il Theorema, also das Theorem. Hier wird Gödels Unvollständigkeitssatz rezitiert. Er besagt, verkürzt ausgedrückt, dass es in hinreichend mächtigen Systemen Aussagen gibt, die weder beweisbar noch widerlegbar sind. Es sei denn, das System selber wäre inkonsistent. Als Vorlage für ein Musikstück klingt das zunächst abstrakt und man könnte fragen, warum interessierten sich Henze und Enzensberger für die Effizienz oder Inkonsistenz von Systemen? Nun, traumatische Erfahrungen in der NS-Zeit führten bei Henze zu einer lebenslangen Ablehnung von Krieg und Faschismus und damit zu einer fundamentalen Skepsis gegenüber jeglicher Art von System. Für Enzensberger gilt Ähnliches, und auch sein Gedicht kann man unter diesen Vorzeichen lesen. Das System ist der Sumpf, der es möglich macht, Behauptungen aufzustellen, die als wahr gelten. Auch wir Menschen des 21. Jahrhunderts bewegen uns zwischen Behauptung und Wahrheit. Ein aktuelles Thema. Hören wir jetzt also den Beginn des zweiten Satzes und endlich den Einsatz der Sologeige. Hier entfaltet Henze ein theatralisches Spiel, eine Verbindung von Violinkonzert und Oper. Der Solist tritt auf, wie die Romantik ihn gesehen hat, als Zauberkünstler und tragikumwitterter Hexenmeister. Er kommt erst, nachdem das Orchester schon zu spielen begonnen hat, also zu spät. Er ist auffällig gekleidet als Münchhausen, in einem Dreispitz mit Feder, einem wehenden, schwarzen, rot gefütterten Frackmantel.
In any sufficiently rich system of axioms, propositions exist that have a meaning, which within the system itself cannot be proved nor refuted.
Thank you.
Werner Henze, der zweite Satz, Il Teorema, aus dem zweiten Violinkonzert, wieder mit Brenton Langbein und der London Sinfonietta unter dem Dirigat von Henze höchstpersönlich. Wir gehen jetzt direkt weiter zum vierten Satz, dem Divertimento. Traditionell ist das eine leichte und unterhaltsame Gattung. Henze setzt sie mit einer gehörigen Portion Ironie ein. Gleich zwei Zitate aus der Musik des Renaissance-Meisters John Dowland werden hier übereinander geschichtet. Flow my tears und My Lady Hansen's Puff, also Lady Hansen's Puderdöschen. Auch hier also eine Spitze gegen die allzu verfeinerte bürgerliche Gesellschaft. Angesichts der Missstände der Welt ist ein Puderdöschen natürlich eine Lappalie. Gleich darauf hören wir die Fantasia 2. Hier nimmt der Geigensolist abermals die Rolle des Münchhausen ein. Der zweite Teil von Enzensbergers Gedicht wird rezitiert, und zwar so, dass wir ihn auch wirklich mitbekommen. Die politische Botschaft muss eindeutig übermittelt werden. Und die lautet: Jeder denkbare Reiter, also auch Münchhausen, also auch du, bist ein Subsystem eines genügend reichhaltigen Sumpfes. Thank you.
inconceivable writer including Münchhausen and also you is a subsystem of a sufficiently rich region of Borgland. And a subsystem of this subsystem is the hair on your head. Common lifting gear for reformists and liars. In any sufficiently rich system of any kind, and that includes the very Borg here, propositions exist that have a meaning which within the system itself cannot be proved or can be refuted. A proposition for you to grasp and pull.
Sie hörten den vierten und fünften Satz Divertimento und Fantasia 2 aus Henzes zweitem Violinkonzert, abermals mit Brandon Langbein und der London Sinfonietta unter der Leitung von Henze. Dessen politischer Aktivismus reichte also tief bis in seine Instrumentalmusik. Im Schaffen Henzes gibt es auch Werke, die einen verinnerlichten, subjektiven, fast schon tagebuchartigen Charakter haben. Zum Beispiel das fünfte Streichquartett. Es entstand 1976 und ist dem Gedenken an Benjamin Britten gewidmet, der im gleichen Jahr verstarb. Es ist in sechs Sätze unterteilt, die fließend ineinander übergehen. Wir hören jetzt den vierten Satz, still entlegen, und gleich darauf den fünften. Echos, Erinnerungen, ganz von fern.
Thank you.
Das Arditi String Quartet spielte den vierten Satz still entlegen und den fünften Satz Echos, Erinnerungen ganz von fern aus Henzes fünftem Streichquartett. Man spürt hier, wie sehr Henze die Musik von Alban Berg geschätzt hat. Wie in Bergs lyrische Suite für Streichquartett gibt es auch hier eine tiefe Verinnerlichung und Berührungspunkte zur Tonalität. Hans-Werner Henze bewegte sich, wie erwähnt, Zeit seines Lebens im Einflussbereich von Musik und Sprache. Hören wir dafür ein weiteres Beispiel. 1955 schrieb er seine Oper König Hirsch. Aus dramaturgischen Gründen musste er das Werk erheblich kürzen. Die weggefallenen Teile wurden aber nicht einfach vernichtet, sondern wiederverwendet. Für seine vierte Symphonie. Ein einsätziges Werk von 20 Minuten Dauer, das wegen seiner Nähe zur Oper König Hirsch häufig als Waldsymphonie bezeichnet wird. Als Henze dieses Werk Mitte der 50er Jahre schrieb, lebte er in Italien. Deutschland hat er ihn enttäuscht. Einerseits durch die zunächst zögerliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus, andererseits durch die Haltung der seriellen Musiker, deren Dogmatismus er einengend fand. Er zog also zunächst nach Ischia, 1956 nach Neapel, später nach Rom und schließlich in die Albaner Berge, unweit von Rom. In jenen Jahren schrieb Henze also seine vierte, ein gutes Beispiel für seinen Klangsinn und sein Gespür für Dramatik. Hören wir jetzt einen Ausschnitt in der Uraufführungsbesetzung mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung des Komponisten.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus Hans-Werner Henzes vierter Symphonie, komponiert 1955 und gespielt von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung des Komponisten. Henze war bis ins hohe Alter künstlerisch aktiv. 2012, also mit 86 Jahren, starb er in Dresden, wo kurz zuvor an der Semperoper seine Antikriegsoper »Wir erreichen den Fluss«, »We come to the river«, aufgeführt worden war. Auch hier zeigte sich Henze als politischer Künstler, aber auch als undogmatischer Individualist. Er verweigerte sich der Avantgarde, das bedeutet aber keineswegs, dass er rückwärtsgewandt war. Zur Ambivalenz zwischen Tradition und Fortschritt sagte er in den 60er Jahren Folgendes: Das Wandern und Abenteuern muss weitergehen, es gibt kein Ausruhen. Ein Schritt in unbekanntes Gebiet muss nicht immer auf technischer Grundlage erfolgen und muss auch nicht unbedingt nach vorwärts gerichtet sein. Wer kann sagen, wo vorwärts liegt? Er könnte sogar mit Mitteln unternommen werden, die im Nebel, in der Kurzsichtigkeit der Epoche verbraucht erscheinen oder nutzlos. Die Frage, wo stehen wir heute, kann nur so beantwortet werden. Jeder steht an einer anderen Stelle, für sich allein. Das war eine ausgewählte Ausgabe zu Hans-Werner Henzes 100. Geburtstag, präsentiert von Lukas Haselböck. Die Tontechnik betreute Gerhard Wald.
Vergangenes Wochenende haben wir 30 Jahre Ö1-Club gefeiert. Falls Sie sich schon immer gefragt haben, wie kann ich dabei sein, schauen Sie vorbei, oe1ofat-club. Dort erfahren Sie dann als erstes, was Ö1 zu bieten hat. Zum Beispiel das.
Giacomo Puccini und Alberto Franchetti. Eine Gegenüberstellung der zwei ungleichen Zeitgenossen, der sogenannten Giovane Scuola, der italienischen Komponistengruppe gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Freuen Sie sich auf Christina Tengels Tonbeispiele, wie dieses mit Paolo Coni als Christoph Kolumbus in Franchettis Cristoforo Colombo. Stimmen hören um 14.05 Uhr. Der Großraum Minneapolis in Minnesota war 2025 Brennpunkt der US-Behördengewalt. Die Zeithistoriker Maximilian Brockhaus und Martin Schigal haben es miterlebt und erzählen,
dass sich in einer früheren Vorzeigedemokratie, zumindest was halt die Freiheit der Universitäten, der Forschung und der Lehre anbelangt, mir Sorgen machen muss, dass ich am Campus von vermummten BehördenmitarbeiterInnen in einen Van gezerrt werde und für mehrere Wochen in ein Lager komme. Es ist zum Glück nicht passiert, aber es gab eben die Fälle.
Dimensionen Open Space um 19.05 Uhr.